Wir wollen uns mit dem Buch der Richter, mit allen 21 Kapiteln beschäftigen und heute Abend zunächst einmal mit einer allgemeinen Einführung in das Buch. Aber zu Beginn möchte ich doch einige Verse aus Richter 1 vorlesen. Und es geschah nach dem Tod Josuas. Da befragten die Kinder Israel den Herrn und sprachen: Wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und der Herr sprach: Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und Juda sprach zu Simeon, seinem Bruder: Zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter kämpfen. So will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm und Juda zog hinauf. Und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand. Und sie schlugen sie bei Besek, 10.000 Mann. Und sie fanden Adoni Besek in Besek und kämpften gegen ihn. Und sie schlugen die Kanaaniter und die Perisiter, und Adoni Besek floh. Und sie jagten ihm nach und ergriffen ihn und hieben ihm die Daumen, seine Hände und seine Füße ab. Da sprach Adoni Besek: 70 Könige, denen die Daumen ihrer Hände und ihrer Füße abgehauen waren, lasen auf unter meinem Tisch. So wie ich getan habe, so hat mir Gott vergolten. Und sie brachten ihn nach Jerusalem und er starb dort. Zunächst mal bis hierhin Vers 7. In dem Buch der Richter geht es um das Thema Abfall und Wiederherstellung. Das ist auch der Grund, warum wir eingangs dieses Lied über die Gnade Gottes gesungen haben. In diesem Buch der Richter, das manch einem ein sehr düsteres Buch zu sein scheint, wird in ganz besonderer Weise die Gnade Gottes gezeigt und sie leuchtet da vor unseren Augen auf. Es wird zwar viel Trauriges berichtet, wie eben Israel immer und immer wieder abgefallen ist vom Herrn. Wir werden sehen, in diesem Buch gibt es 7 Abfallgeschichten. Ich muss das hier nicht so genau erklären, was Abfall bedeutet, aber ich bin auch schon mal an einem Vortrag so zwischendurch dann gefragt worden von einem: Was heißt das Abfall? Und ist das Müll? Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Kurde in Deutschland. Und dann habe ich ihm gesagt: Nein, Abfall bedeutet in diesem Zusammenhang quasi sich wegwenden von Gott und seinem Wort. Aber natürlich ist das auch Müll. Ja, also wir finden hier 7 Geschichten von Abfall, aber wir finden hier auch immer wieder, wie Gottes Gnade Wiederherstellung und Erneuerung möglich macht. Und darum ist dieses Buch eben so speziell, weil es die Gnade Gottes in ganz besonderer Weise zeigt, die wiederherstellende Gnade Gottes. Immer, wenn man sich an ein Bibelbuch heranmacht, muss man sich einige Grundfragen stellen. Und deren Beantwortung hilft, das Buch auch besser zu verstehen. Eine Frage ist: Wer hat das Buch geschrieben und wann wurde es geschrieben? Also, Autor und Entstehungszeit. Die Entstehungszeit des Alten Testaments, zu dem das Buch Richter gehört, erstreckt sich über eine lange Epoche, nämlich von der Zeit von Mose. Der Auszug aus Ägypten fand statt nach strenger biblischer Chronologie, die alle Zahlen der Bibel ernst nimmt und in einem geschlossenen System ohne Widerspruch vereinigen kann. Da fand der Auszug aus Ägypten statt 1606 vor Christus. So früh. Und so stimmt es dann übrigens auch mit der Archäologie überein. Und das letzte Buch war das Buch des Propheten Malachi um 400 vor Christus. Also, das Alte Testament erstreckt sich über eine Periode von 1200 Jahren. Die ersten fünf Bücher der Bibel wurden geschrieben von Mose. Das ist das Gesetz Mose, die Tora, sagt man im Judentum. Das heißt einfach Gesetz. Das nächste Buch war das Buch Josua, geschrieben von Josua. Für Israel war es ganz klar, dass die fünf Bücher Mose von Gott kommen, denn der Autor Mose war in einer ganz außergewöhnlichen Weise durch gewaltige Zeichen und Wunder bestätigt worden. Zuerst in Ägypten, wenn wir nur schon denken an die 10 Plagen über Ägypten, die das ägyptische Reich zum Zusammenbruch gebracht hatten. Aber Mose hat noch mehr Zeichen und Wunder getan als das. Man denke an die Hand mit Lepra und dann wieder Heilung und an seinen Stab, der zur Schlange wurde und die Schlangen der ägyptischen Zauberer verschlungen hat. Aber dann auch in den folgenden 40 Jahren während der Wüstenwanderung. All diese Zeichen und Wunder, die da geschehen sind und über dem allem diese Gotteserscheinung am Sinai, die ja so gewaltig war, dass Israel voll Angst, voll Furcht und Zittern war. Das alles hat Mose bestätigt als Prophet Gottes. Und darum war es für Israel gar keine Frage, die ersten fünf Bücher der Bibel anzunehmen als Gottes Wort. Josua wurde seinerseits durch Mose bestätigt als Prophet Gottes. Mose hatte sogar seine Hände Josua aufgelegt und ihn so als Nachfolger nach Gottes Willen von Gott auserwählt dazu bestätigt. Nun, das nächste Buch in der Bibel ist das Buch der Richter. Das ist das siebte Buch der Bibel. Das hat einen ganz besonderen Platz. Das siebte Buch der Bibel. Und natürlich, Mose hat auch noch Psalm 90 geschrieben. Der wird im Titel ganz klar ausgewiesen als ein Psalm von Mose. Also zu den fünf Büchern Mose hat er auch noch Psalm 90 gegeben. Aber später, unter Inspiration, hat ein späterer Prophet dann in dem Buch der Psalmen ihn einordnen müssen als Psalm 90. Und was noch dazu kam, Mose hat auch das Buch Hiob Israel übergeben. Um damit übrigens deutlich zu machen, Israel ist zwar das auserwählte Volk und hat eine ganz besondere Stellung, aber man darf dadurch nicht hochmütig werden, denn das Buch Hiob stellt einen Mann vor, der von seiner Abstammung her nichts mit Israel zu tun hatte. Einer aus den Nationen. Und der eine solche Gerechtigkeit aufwies, dass der Herr selber von ihm gesagt hat, es ist in seiner Generation keiner so wie Hiob. Und so sollte Israel eben durch dieses Buch lernen, kein Stolz auf die besondere Auserwählung. Gott hat auch seine Leute, und zwar in ganz besonderer Weise, unter den Nationen dieser Welt. Die Abstammung, die macht's nicht eigentlich aus. Aber das Buch Hiob wurde dann durch Inspiration in späterer Zeit eben eingeführt in den dritten Teil des Alten Testaments. Das Alte Testament besteht ja aus der Tora, dem Gesetz. Und dann sagt man im Judentum, der nächste Teil, das ist der Teil der Neviim. Das ist das Wort für Propheten. Und dazu gehören eben die vorderen Propheten, das Buch Josua, Buch Richter, dann Samuel und so weiter. Und die hinteren Propheten sind dann diese Bücher, die wir als Prophetenbücher kennen, auch im Deutschen, nämlich Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die 12 kleinen Propheten. Und der dritte Teil, das sind die Schriften. Und sagt auf Hebräisch Ketuvim, die Schriften. Und die beginnen mit dem Buch der Psalmen. Aber da ist dann auch zum Beispiel das Buch Prediger mit dabei und Sprüche und so weiter. Aber auch Hiob. Auch Hiob im dritten Teil. Und der Jesus hat ja diese Einteilung des Alten Testaments, wie sie im Judentum üblich war, anerkannt. Und darum lesen wir auch in Lukas 24, wie er den Emmaus-Jüngern eben die Prophezeiungen auf ihn hin, auf den Messias hin, erklärt hat, beginnend in den Büchern Mose und in allen Propheten. Und als der Herr dann in der Mitte der 11 Apostel war, hat er ihnen erklärt, dass alles erfüllt werden muss, was geschrieben steht in dem Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und dort steht der Ausdruck Psalmen für den dritten Teil, mit dem, der eben mit den Psalmen beginnt. Ja, und darum, der langen Rede kurzer Sinn, das Buch der Richter ist das siebte Buch in der Einordnung der biblischen Bücher im Kanon. Obwohl es eben das Buch Hiob auch schon gab und auch schon Psalm 90. Nun, uns interessiert, wer ist der Schreiber gewesen? Und das wissen wir auch. Und zwar gibt der babylonische Talmud im Traktat Baba Batra 14b Auskunft und erklärt, dass der Prophet Samuel dieses Buch geschrieben hat. Und Samuel war ein anerkannter Prophet in Israel. Und das liest man ja dann im ersten Buch Samuel, wie er als kleiner Junge in der Stiftshütte aufgewachsen ist und wie Gott ihn zum Prophetendienst berufen und dann auch vor ganz Israel, von Dan bis Beersheba, bestätigt hat. Und darum war es für Israel auch gar keine Frage, ist das Buch der Richter ein Buch, das wir als Gottes Wort annehmen müssen? Jawohl, denn es war das Buch eines anerkannten Propheten. Ein anerkannter Prophet, der hat nie etwas vorausgesagt, das dann eben nicht in Erfüllung ging. Alle Nahzeitprophetie musste sich perfekt erfüllen. Wenn er einmal sich geirrt hätte, dann wäre er ausgewiesen als falscher Prophet. Nun, der babylonische Talmud, das ist das wichtigste rabbinische Werk im Judentum, nebst unzähligen rabbinischen Kommentaren. Es gibt zwei Talmude, eben der babylonische Talmud und der Jerusalemer Talmud. Der wichtigere und der, der mehr Bedeutung hat im Judentum, das ist der babylonische Talmud. Weil da eben viele Rabbiner, die in Babylon waren, gewirkt hatten und die ausgewiesen waren als beste Rabbiner im Judentum überhaupt. Also im 2. bis 5. Jahrhundert nach Christus wirkten diese Rabbis, diese babylonischen Rabbis im Gebiet des heutigen Irak. Ja, und da haben wir in Baba Batra 14b viele Informationen über Autoren der Bibelbücher. Und darum ist diese Überlieferung im Judentum sehr bedeutsam. Und so wissen wir, das Buch der Richter stammt von Samuel. Und Samuel war ja ein Schreiber, wie 1. Samuel 10, 25 klar macht. Und die Richterzeit von Samuel nach strenger biblischer Chronologie war von 1116 bis 1096 vor Christus. Also in dieser Epoche vor über 3000 Jahren entstand das Buch der Richter. Es ist interessant, darauf hinzuweisen, dass in dem Buch der Richter verschiedentlich ein Rückblick gemacht wird aus der Zeit des Königtums. In Richter 17, Vers 6, wenn wir das kurz aufschlagen, da wird so die Bemerkung gemacht zwischendurch: In jenen Tagen war kein König in Israel. An jeder tat, was recht war in seinen Augen. 18, Vers 1. In jenen Tagen war kein König in Israel. 19, Vers 1. Und es geschah in jenen Tagen, als kein König in Israel war. Und schließlich, ganz am Schluss des Buches, der letzte Vers, 21, 25. In jenen Tagen war kein König in Israel. An jeder tat, was recht war in seinen Augen. Nun, wir wissen aus 1. Samuel, dass Samuel der Prophet war, der den ersten König über Israel salben musste, König Saul. Ja? Und darum schreibt eben dieser Samuel aus seiner Zeit, in jenen Tagen, rückblickend auf die Richterzeit, in seinem Buch, da gab es eben noch keinen König in Israel. Gott sollte der König sein. Das ist ganz wichtig. Als Israel aus Ägypten auszog, wurde das Volk geführt zum Berg Horeb in der Sinai-Wüste. Und dort hat Gott einen Bund mit Israel geschlossen und Israel offiziell als sein Volk anerkannt. Gott wollte der König sein über Israel. Er wollte nicht, dass Israel einen König hätte. Gott war der König. Und darum hat Gott ihnen die 5 Bücher Mose gegeben. Zunächst. Und alles weitere dazu. Und durch die 5 Bücher Mose wollte Gott regieren. Also Israel sollte eine Theokratie sein. Dieses Fremdwort bedeutet Gottes Herrschaft. Gott regiert, nicht ein menschlicher König. Gott regiert und zwar durch die Bibel. Natürlich brauchte es Führer. Aber diese Führer, die hatten einfach die Bedeutung als Führer, indem sie immer zur Bibel hin leiteten und zeigten, was Gott in seinem Wort sagt. Und das gilt. Und danach muss man sich ausrichten. Und darum wird auch in den 5 Büchern Mose so detailliert erklärt, wie alles geregelt ist von Gott für den Alltag. Gott wollte der König sein. Und später gab es eben, wie wir dann sehen werden, durch das Buch Ruth, Richter. Während Jahrhunderten gab es Richter. Und die Funktion der Richter war eben nicht, als Könige zu herrschen, sondern als Richter sollten sie bei irgendwelchen Angelegenheiten und Problemen darauf hinweisen, was sagt die Bibel zu dem Fall? Was sagt die Bibel zu jenem Fall? Und so wollte Gott als König regieren. Aber natürlich ist es so, dass diese Regierungsform hat eine große Schwierigkeit. Sie funktioniert nur, solange die Menschen auf die Bibel hören und die Bibel als Autorität erachten. Sobald sie davon wegkommen, dann geht alles schief. Dann bricht eigentlich alles zusammen. Und genau das werden wir in dem Buch der Richter sehr eindrücklich sehen. Solange man auf Gottes Wort hört, dann ist das eine wunderbare Regierungsform. Aber das Buch der Richter zeigt, wie Israel immer wieder sich ganz massiv von Gott und seinem Wort abgewendet hat. Und das hat schließlich zu einer Frustration im Volk geführt. Die haben gesagt zu Samuel, dem letzten Richter: Wir möchten so sein wie die anderen Nationen. Wir haben es, ich sage es mit meinen Worten, wir haben es satt, etwas Besonderes zu sein. Wir möchten auch einen König haben, so wie andere Nationen einen König haben. Und das war schrecklich. Für Samuel war das wirklich die, man könnte fast sagen, die Enttäuschung seines Lebens. Er hatte noch andere Enttäuschungen erlebt. 2 Söhne, die ihre eigenen Wege gingen. und auch nicht auf Gottes Wort hören wollten. Obwohl sie sich als Richter betätigten. Aber das war eine solche Enttäuschung. Er war erzürnt. Und Gott sagt ihm schließlich, sie haben nicht dich verworfen. Sie haben mich verworfen, dass ich nicht König sei über sie. Und Gott gab ihnen Saul. Einen Mann nach ihrem Herzen, nach ihrer Vorstellung. Aber das war nicht das, was Gott geplant hatte. Und darum lesen wir auch im Buch Hosea, dass Gott sagt, in seinem Zorn gab er ihnen einen König. Und in seinem Grimm nahm er den König wieder weg. Also die Einsetzung von Saul, die führte schließlich zu einer Katastrophe für Israel. Und dann endete diese Zeit von 40 Jahren schließlich damit, dass Gott diesen König fallen ließ, der beging Selbstmord. Und es endet schließlich mit einer Leiche des Königs Israels, aufgehängt an den Stadtmauern der Philister in Bethshean. Furchtbar. Ja, also Gott wollte der König sein. Und die Menschen in Israel wollten dann unbedingt einen anderen König. Und das hat eben zur Zeit, zur neuen Epoche geführt, der Könige. Aber das Buch der Richter nimmt also immer wieder Bezug, denn Samuel kannte diesen Übergang von der Richterzeit zur Königszeit und schreibt in seinem Buch, in jenen Tagen war kein König in Israel. Aber wir haben in zwei Stellen gelesen, in 17,6 und 21,25, als nächster Satz, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ich war schön wäre, er hätte schreiben können, in jenen Tagen war kein König in Israel. Gott war der König und alle hörten auf die Bibel. Aber er sagt, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war eine Zeit des Relativismus. Für mich ist das richtig. Für dich gilt eine andere Wahrheit. Sehen wir, das, was manche denken, das sei sehr fortschrittlich, philosophiegeschichtlich. Ja, Relativismus, es gibt gar keine absolute Wahrheit. Sondern es ist alles relativ. Es gibt gar keine Wahrheit. Aber wenn Sie das glauben, sagen wir, dass die Bibel richtig ist, dann ist das gut. Für Sie ist das gut, aber für mich nicht. Ja? So denkt man heute und denkt, das ist eigentlich sehr fortschrittlich und modern. Dabei ist es Schnee von gestern. Ja, das ist, nicht wahr? Schnee ist doch so schön, frischer Schnee, und die Landschaften ganz weiß sind. Aber wenn der Schnee so ein bisschen vorbei ist, das ist hässlich, ja? Und das ist eben auch Schnee, nicht nur von gestern, sondern aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. Sauls Königtum dauerte von 1096, 40 Jahre, bis 1056 vor Christus. Aber das Ende des Buches der Richter liegt zeitlich bei dem Tod von Simson. Der starb im Jahr 1156 vor Christus. Ich war im Buch der Richter, wird dann die Richterzeit von Samuel nicht erzählt. Das kommt eben in einem neuen Buch, in dem Buch Samuel. Und diese ersten Kapitel, die stammen übrigens dann auch von dem Propheten Samuel. Was auch weiter klar ist, das Buch der Richter muss abgefasst worden sein vor der Eroberung Jerusalems durch König David. Ja, auch König David wurde durch den Propheten Samuel eingesetzt. Aber es vergingen dann noch ein paar Jahre bis nach 2. Samuel 5, Verse 6 bis 7, David Jerusalem als kananitische Enklave erobert hatte. Das war 1049 vor Christus. Nun, das ist ein bisschen anders. In Richter 1,21 liest man, wie also schon in der Frühzeit nach dem Tod von Josua haben die Israeliten Jerusalem erobert. Aber sie konnten die Stadt schließlich nicht mehr halten und haben sie wieder ganz an die Kanaaniter verloren. Und König David hat sie dann vollständig und wirklich erobert, sodass Jerusalem Hauptstadt Israels wurde über alle 12 Stämme. Aber davon wird im Buch der Richter eben noch gar nichts berichtet, weil das Buch der Richter eben früher geschrieben worden ist. Das sind so innere Hinweise auf die Abfassungszeit des Buches der Richter. Übrigens hier auf dem Bild sieht man den kanaanitischen Siloah-Kanal. Der stammt schon aus der Zeit von etwa 1800 vor Christus. Der wurde also noch durch die Kanaaniter gebaut in sehr früher Zeit, also noch bevor die Israeliten gekommen waren, um überhaupt ins Land Kanaan einzugehen. Und dieser Kanal ist diese Wasserleitung, die General Joab benutzt hatte, um die Stadt Jerusalem zu erobern. Wer dieses Wassersystem in Jerusalem kannte, der wusste, wo die Schwachstelle Jerusalems war. Die militärische Schwachstelle. Und Joab hat das geschafft. Das war eine unglaubliche Leistung. Und wegen dieser Leistung wurde er dann überhaupt General der Armee von König David. Nun noch ein weiterer Hinweis. Man hat in den Höhlen von Qumran 3 Manuskripte gefunden von dem Buch Richter. Ich war in den Jahren 1947 bis 1956 wurden nach und nach 11 Höhlen in Qumran am Toten Meer in der Wüste Juda entdeckt mit Schriftrollen der Bibel, die bis vor 2300 Jahren zurückgehen, die ältesten Abschriften. Die jüngsten 68 nach Christus, als Qumran durch die Römer zerstört wurde. Und da hat man also praktisch alle Bibelbücher gefunden, wenigstens in Fragmenten, außer das Buch Esther. Das ist jetzt gerade da nicht belegt, aber das Buch Richter 3-mal, nämlich ein Manuskript in Höhle 1, das war die erste entdeckte Höhle von diesem 17-jährigen Beduinenjungen, Mohammed, Ad-Dhif, Mohammed, der Wolf. Sein Vater war ein so wilder Mann und darum hat er den Namen Ad-Dhif, der Wolf. Und Mohammed war es eben, der die erste Höhle entdeckt hatte mit biblischen Manuskripten. Damit hat ein Muslim einen der größten Beweise für die genaue Überlieferung des Alten Testaments geliefert. Und zwar gerade mit dem Namen des Autors des Korans, in dem die genaue Überlieferung der Bibel geleugnet wird. Das ist interessant, diese Zusammenstellung. Ja? Und dann in Höhle 4, das ist die Höhle, die man hier auf dem Bild sieht, da, wo ich hin zeige, da hat man am allermeisten Manuskripte gefunden. Diese Höhle sieht man, wenn man oben auf dem Qumran-Plateau ist, da wo die Ruinen der einstigen Siedlung von Qumran liegen. Schauen wir rüber. Dort hat man am allermeisten gefunden. Also Zehntausende von Fragmenten. Und da waren auch 2 Belege von Richterrollen mit dabei. Nun haben wir letztes Jahr im Rahmen einer solchen Zusammenkunft wie jetzt das Buch Josua durchgenommen. Und das war noch ein bisschen intensiver, als wie wir es jetzt haben werden. Das hat mich ein bisschen zur Vernunft gebracht. Ja, man muss ja nicht unbedingt bis an die Grenzen kommen, was möglich ist. Und darum machen wir nur 5 Stunden pro Tag. Also Schulstunden, die sind ja sowieso ein bisschen kürzer. Aber da hatten wir das ganze Buch Josua durchgearbeitet und dabei gesehen, das Buch Josua ist das Buch des Sieges. Und man muss das ein bisschen rekapitulieren an dieser Stelle, um dann wirklich den Kontrast zu sehen zum Buch der Richter. Und man bedenke, das Buch der Richter beginnt mit welchem Wort? Auswendig. Ja, ich habe schon gesehen, abgelesen von den Lippen. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Jedes Wort in der Bibel ist wichtig. Ich habe mal als Teenager eine Auseinandersetzung gehabt mit einem Pfarrer und der hat gesagt, ja, man kann nicht sagen, dass die Bibel wörtlich inspiriert sei und man kann ja nicht sagen, dass jedes Und inspiriert sei, so als wären so kleine Wörter gar nicht wichtig. Aber die kleinen Wörter sind eben sehr wichtig, denn die geben dem ganzen Text Struktur. Und das Buch der Richter beginnt also mit Und es geschah nach dem Tod Josuas. Dieses Und verknüpft das Buch der Richter mit dem Buch Nummer 6 in der Bibel, mit Josua. Und da haben wir eben in Josua das Buch des Sieges und im Buch der Richter das Buch des Versagens. Natürlich könnte jemand sagen, der Hebräisch kennt, ja, im Althebräischen ist das normal, wenn man erzählt, dann benutzt man die Erzählform und die beginnt immer mit we, also eigentlich vai, vai yoma, und er sprach. Das ist die Verbform, um eben eine punktuelle Handlung in der Vergangenheit in einer Geschichte auszudrücken. Das ist ja gar nichts Besonderes, das muss mit und beginnen. Was sage ich? Nein, stimmt gar nicht. Das erste Buch Mose beginnt nicht mit und, sondern im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Man hätte auch schreiben können, und Gott schuf den Himmel und die Erde. Dann würde die Bibel beginnen mit Vayivra Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Aber es beginnt nicht so. Es beginnt mit Bereshit bara. Im Anfang schuf Gott. Und das hat schon seinen Grund, warum Mose diese Zeitform gewählt hat. Denn das erste Buch Mose ist wirklich der Anfang der Bibel. Und das beginnt nicht mit und. Es hat an nichts anzuknüpfen. Das ist Basis. Und darum sind zum Beispiel auch die ersten 11 Kapitel von 1. Mose so besonders wichtig, obwohl viele gerade diese Kapitel als nicht glaubwürdig abschieben wollen. Das gibt die Basis. Ohne 1. Mose 1 bis 11 gibt es kein Evangelium. Darauf ist das Evangelium aufgebaut. Das Alte Testament und das Neue Testament. Und also darum Josua, das Buch des Sieges, Richter, das Buch des Versagens, aber zusammengeknüpft. Das Buch Josua haben wir letztes Jahr gesehen. Und wer das nicht gesehen hat, kann es auf dem Livestream nachschauen. Das Buch Josua ist das Buch des Krieges und des Sieges. Hier offenbart sich der Herr als Kriegsmann. So wird uns Gott zum Beispiel in 2. Mose 15, Vers 3, in Josua 10, Vers 14 vorgestellt. Und als der Fürst über das Heer des Herrn. Diese geheimnisvolle Erscheinung vor Josua in Josua 5, Vers 14, wird dort genannt der Fürst über das Heer des Herrn. Das ist Gott selber, der die Armee Israels anführte und zum Sieg hinleitete. Der Kampf in Kanaan war der Kampf des Herrn. Das war nicht ein Kampf der Menschen. Und eben nicht Israels Privatangelegenheit. Aber, wichtig, nur wenn Israel von Gott abhängig blieb, war ihnen der Sieg gewiss. Wir haben auch in dem Buch des Sieges gewisse Niederlagen. Aber die waren da, um den Sieg eigentlich noch größer zu machen, nämlich als Sieg des Herrn und nicht Sache der Menschen. Also nur, wenn sie von Gott abhängig blieben, war ihnen der Sieg gewiss. Was sehen wir hier auf den Bildern? Die letztes Jahr da waren, wissen das. Das ist die untere Mauerhälfte der Mauer von Jericho zur Zeit von Josua. Diese Mauer wird heute in der Archäologie datiert auf ungefähr 1550 vor Christus. Nach der Bibel, nach der strengen biblischen Chronologie, war die Eroberung Jerichos im Jahr 1566 vor Christus. Das ist ein Volltreffer zwischen strikter Chronologie der Bibel und Archäologie, moderner Archäologie. Nun, das ist also der untere Teil der Mauer. Auf diesen mächtigen Steinen, man nennt die Zyklopensteinen. Zyklop ist ein Riese. Also so Steine, von denen man denken könnte, da braucht es Riesen, um die aufzubauen. Darum nennt man das in der Archäologie eine Zyklopenmauer. Ja, eine sehr eindrückliche Mauer, das ist nur der untere Teil. Darüber gab es eine Tonziegelmauer von mehreren Metern Höhe und etwa 2 Meter Dicke. Und die ist nach außen runtergefallen, so wie die Bibel das in Josua 6 beschreibt. Und sieht man hier diese Rampe vor dieser Steinmauer? Das sind Reste dieser Ziegel, die nach außen runtergefallen sind. So beschreibt das auch Kathleen Kenyon. Das war eine englische Archäologin vor vielen Jahrzehnten. Die hat sich sehr bemüht um Ausgrabungen in Jericho und hat das auch beschrieben, dass da vorne, dass das die Ziegel sind, die von oben runtergefallen sind. Sie dachte, das würde eigentlich gut passen zur Bibel, aber dachte sie, leider kann das gar nicht die Mauer sein von Josua, denn so im Allgemeinen in der Bibelkunde sagte man, die Eroberung von Jericho, die war viel später. Aber die war eben nicht später. Diese falsche Meinung entstand dadurch, dass man die Zahlen der Bibel nicht ernst genommen hat und der Bibel damit eine falsche Zeitrechnung unterschoben hat. Mit der richtigen Zeitrechnung, wo wirklich die Zahlen strikt eingehalten werden, kommt man auf 1566. Das trifft genau diese Mauer, die Kathleen Kenyon da so beschrieben hat. Nun, aus dem Film von Tim Mahoney, Pattern of Evidence. Da zeige ich hier ein Bild von Jericho am Vorabend der Zerstörung. Sieht man hier den unteren Teil der Mauer, darüber die Tonziegelmauer und dann dazwischen ein Glassi, das ist eine schiefe Ebene mit Kalk verstrichen, das im Fall, wenn Angreifer die erste Mauer überwinden konnten, dann mussten sie diese schiefe Ebene, die sehr glitschig war, überwinden. Und dann gab es nochmals eine Mauer. Eine Doppelmauer in Jericho. So war die Stadt befestigt. Also das erste Bollwerk, das Israel einnehmen sollte, galt menschlich gesehen als uneinnehmbar. Und das Buch Josua zeigt, wie Gott eingegriffen hat. Die Mauern fielen runter zu einer Rampe, sodass die Israeliten, die die Stadt umrundeten, wie Josua 6 beschreibt, einfach jeder gerade vor sich in die Stadt hineinsteigen konnte über die Rampe. Also das hat so ausgesehen. Sieht man hier die Mauer unten, die man heute noch sehen kann, und darüber die Tonziegelmauer. Und die brach zusammen und dann stand diese Rampe, wie ich sie auch vorhin im Bild, wie man das heute noch sehen kann, erblickt haben. Der Erlöste kann dem Buch Josua viel Belehrung über seinen Kampf des Glaubens entnehmen. Dieser Kampf richtet sich zwar nicht gegen Fleisch und Blut im Neuen Testament, jedoch wieder die Mächte der Finsternis. Epheser 6, Vers 10 und folgende. Die Waffen sind geistlich, sagt 2. Korinther 10, 3 bis 6. Und der Sieg ist gewiss, solange man in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und in Gehorsam ihm gegenüber den guten Kampf des Glaubens kämpft. Wie uns das in 1. Timotheus 6, Vers 12 und auch in Judas 3 vorgestellt wird. dass wir kämpfen sollen für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben. Und Glauben meint da das Glaubensgut. Also all das, was wir in dem Herrn Jesus Christus durch seine Erlösung haben, angeeignet durch den persönlichen Glauben an ihn. Das ist der Glaube, das Glaubensgut. Und wir haben letztes Jahr eben ganz ausführlich gesehen, dass das verheißene Land, dieses herrliche Land, das Gott Israel versprochen hatte, dass das eine Symbolisierung ist von all dem Reichtum des Glaubens in Christus. Und wir haben gesehen, Epheser 1, Vers 3 beginnt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann geht der Satz ja weiter bis Vers 14. Das ist der längste Satz der Bibel. Von Vers 3 bis 14. Und der Apostel Paulus in seinem Herzen so voll erzählt über den Reichtum des Glaubens und von dem, was wir in dem Herrn Jesus bereits haben. Und nun ist es so, dass eben das Land Kanaan diesen Reichtum im Alttestament nicht versinnbildlicht. Nun, Gott hatte gesagt, das Land gehört euch. Bevor die Israeliten hineingingen, das haben wir letztes Jahr auch klar gesehen und auch die Bibelstellen dazu. Und dann mussten sie aber trotzdem konkret ins Land hineingehen und das Land quasi Quadratmeter für Quadratmeter einnehmen. Und erst dann hatten sie wirklich den Genuss. Das Land gehörte ihnen. Aber was nützt einem ein Land, das man doch nicht wirklich besitzt? Ja? Ich glaube, das kann sein, dass einer sich überlegt, ich setze den als Erbe ein und gebe ihm 1 Million. Und der betroffen ist, weiß gar nichts davon. Der ist also gewissermaßen über Nacht zum Millionär geworden und weiß nichts davon. Und man kann sich auch nicht freuen, ja? Ja, so ist das mit einem Gläubigen, der eigentlich sagt, ja, ich glaube alles, was da in der Bibel steht, aber er freut sich gar nicht in all dem Reichtum, den wir in dem Herrn Jesus haben. Den Reichtum der Erlösung, das ewige Leben, die Vergebung, die Rechtfertigung durch Glauben und die völlige Befreiung von der Macht Satans und so weiter. Ja, erst dann, wenn er das wirklich, eben jetzt der Millionär, wenn er das erfährt, dann kann er sich freuen. Und wirklich das nach auf seinem Bankkonto hat. Ja, solange er es nicht hat, hat er es ja nicht. Und so ist das eben auch im Glauben. Man muss diese Wahrheiten auch konkret in Besitz nehmen und dann sich daran freuen und das nie mehr hergeben. Und so mussten die Israeliten, Gott hat gesagt, jede Fußsohle, die ihr auf das Land setzt, euch habe ich es gegeben. Und so muss man das eben in einem Prozess als Gläubiger aneignen. Das, was wir eigentlich grundsätzlich schon haben, bei der Bekehrung wird uns alles von Gott so geschenkt. Aber das in Besitz nehmen, das braucht Zeit und Kraft und Energie. Es ist ein Kampf. Und wie damals im Land Kanaan gab es Feinde. Die wollten Israel keinen Fußbreit hergeben. Und darum Jericho, diese erste Festung, war das Bollwerk des Feindes gegen Gottes Verheißung. Aber sie mussten hineingehen und Gott gab den Sieg, die Mauern brachen zusammen. Und so ist es auch für uns, wir müssen das erkämpfen. Aber wo sind die Feinde, die uns da hindern wollen? Das ist eben nach Epheser 6, Vers 10, Satan und seine mitgefallenen Engel, die Dämonen. Die werden dort beschrieben als die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Der Satan kann einem, der echt bekehrten wiedergeboren ist, den Reichtum des Glaubens, den Gott ihm gegeben hat, das ewige Leben, die volle Erlösung, die völlige Vergebung, nicht mehr rauben. Aber er kann den Genuss daran rauben. Wenn ein Gläubiger, ein echt bekehrter Gläubiger zweifelt, komme ich vielleicht doch noch in die Hölle. Ja, wo ist der Genuss? Und das müsste ja gar nicht sein, aber wer hat ein Interesse, ihn eben so in Zweifeln zu quälen? Das ist der Feind. Und da braucht es eben einen Kampf, um das in Besitz zu nehmen. Und dann, wenn man es einmal bekommen hat, will der Feind einem das wieder rauben. Durch solche, die sagen, ja, das so sicher kannst du jetzt auch wieder nicht sein. Das ist ja hochmütig oder was auch immer. Und da muss man kämpfen für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben. Und das, was man eben errungen hat, nicht mehr hergeben. Das ist nicht einfach eben irgendeine intellektuelle Sache, die man jetzt glaubt oder nicht glaubt, sondern das sind Dinge, die unser Herz, unseren Herzen wertvoll sind und kostbar sind. Das dürfen wir nicht hergeben, aber der Kampf ist da. Und nun, das Land Kanaan gehörte Israel aufgrund der Zusagen Gottes. Dennoch musste das Land Schritt für Schritt erobert werden. Ich mache jetzt ein Resümee von dem, was ich versucht habe, in ein paar Minuten zu erklären. Dem Erlösten heute gehört der ganze Reichtum des Glaubens aufgrund des Werkes Christi am Kreuz. Dennoch müssen die einzelnen Segnungen in Christus, so wie sie im Neuen Testament ausführlich beschrieben werden, die müssen nach und nach im Glauben konkret ergriffen werden, damit sie konkret erfahren und als Realität im Leben erlebt werden können. Hier ein wunderbares NASA-Bild von dem Land Israel. Das ist das Land, das von Milch und Honig fließt. Sieht man hier, dann das tief eingeschnittene Jordantal, das runtergeht bis minus 400 Meter circa. Dann sehen wir hier das Mittelmeer und besonders fruchtbare Land, so grünlich, ja. Und dann etwas braun, die Wüste Judäa, das war eben nicht eine hässliche Wüste, sondern das war ein Land speziell, um Schafe und Ziegen zu füttern. Im Nahen Osten muss man eben ganz gut trennen zwischen Ackerwirtschaft, also zwischen der Arbeit des Ackerbauers und der Arbeit der Kleinviehzüchter mit Schafen und Ziegen. Schafe und Ziegen, die beißen das Gras sehr weit unten ab. Die Ziegen sind die schlimmsten. Und dadurch kann man in der kürzester Zeit fruchtbares Ackerland in eine Wüste verwandeln. Und darum muss man die zwei Bereiche der Landwirtschaft strikt trennen. Und darum, König David, der lebte da in Bethlehem, also noch im fruchtbaren Gebiet. Darum hieß das der Ort Bethlehem, das heißt Haus des Brotes. Brothausen. Und sogar Bethlehem Ephrata, das heißt Fruchtbarkeit. Aber ganz schnell war er dann in der Wüste mit den Schafen und Ziegen, um die hier zu füttern. Und durch den größten Teil der Monate im Jahr kann man hier in der Wüste das Kleinvieh hüten und genügend ernähren. Es gibt eine kurze Zeit, wo das nicht mehr reicht, dann ging man da ins Jordantal. Das war damals mit sehr hohem Gras bewachsen. Da gab es auch Löwen, damals noch, heute nicht mehr. Heute kann es Terroristen geben, aber keine Löwen. Ja. Wobei der Weg hier durch das Jordantal ist nicht gefährlich. Also Sie können mit dem Privatauto durchfahren. Dieser Weg ist durch die Armee gesichert. Ja, aber eben einfach zu zeigen, dieses wunderbare Land, das symbolisiert den Reichtum des Glaubens in Christus. Und das wird im Buch Josua in Besitz genommen. Und im Buch der Richter werden wir sehen, wie sie dieses Land nicht vollständig erobern. Und noch schlimmer, wie sie schließlich sogar zurückgedrängt werden. Das ist also ein Bild von Gläubigen, die einfach nicht mehr vorwärts kommen im Glauben. Es bleibt stehen. So traurig. Es verändert sich nicht. Über Jahre hat man das Gefühl, es ist, vor einem Jahr war das genau gleich. Der war nicht weiter im Glauben. Und dabei sollte es immer in Bewegung sein. Und eben vorwärts gehen. Und noch schlimmer ist, wenn man Gläubige antrifft und man merkt, die hatten letztes Jahr noch mehr Reichtum im Glauben. Und heute sind Dinge plötzlich nicht mehr klar. Und das gibt's wirklich. Leute, die sogar öffentlich bekennen, früher war mir vieles in der Bibel viel klarer als heute. Aber heute kann ich nicht mehr so sagen, das weiß ich jetzt ganz genau oder so. Traurig, was ist geschehen? Die sind zurückgedrängt worden. Die haben Buch der Richter Erfahrungen gemacht. Jetzt wollen wir noch etwas anschauen. Also während das Buch Josua das Buch des Sieges ist, das Buch der Richter das Buch des Niedergangs. Da müssen wir beachten, im Buch Josua, da gibt es einen geografischen Ausgangspunkt für Siege. Und der wird genannt Gilgal. Das beginnt in Josua 4, 19 bis 20. Josua 5, 9 bis 10. Und so weiter. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, die von den Namen Gilgal erwähnen. Und Gilgal war also der Ort, wo die Israeliten noch, bevor sie Jericho eroberten, aber schon im Land waren, da haben sie sich beschneiden lassen. Denn eine ganze Generation aus der Wüstenwanderung wurde gar nicht beschnitten, als sie auf die Welt kamen, am achten Tag. Man hat es einfach unterlassen, dieses Gebot Gottes zu erfüllen. Aber bevor Israel den Sieg erleben sollte, mussten sie sich beschneiden lassen in Gilgal. Und dann sehen wir, von dort aus geht die Armee Israels auf Siegeszüge. Hat Erfolg und kehrt wieder zurück nach Gilgal. Wieder aus, Erfolg, geht wieder zurück nach Gilgal. Jetzt muss man natürlich verstehen, was die Beschneidung geistlich bedeutet. In Kolosser 2, 9 bis 15 wird über die geistliche Beschneidung der Gläubigen heute in der Zeit der Gnade gesprochen. Und was bedeutet das? Man kann das so erklären. Nachdem Abraham einen ganz, ganz falschen Weg in seinem Leben gegangen war, er hat eine zweite Frau genommen, Hagar. Und das war von Anfang der Schöpfung an eine Unmöglichkeit in Gottes Augen. Gott hatte als Plan geschaffen, ein Mann und eine Frau. Fürs ganze Leben und nichts anderes. Aber Abraham nimmt eine zweite Frau. Und zwar aus Unglauben, weil er dachte, man muss Gottes Wort und seine Verheißung, dass ich einen Nachkommen bekommen werde, wahrscheinlich nicht so ganz wörtlich nehmen. Man muss das ein bisschen umdeuten. Ja? Indem ich eine Magd heirate, nach heidnischem Gesetz damals, dann wird das Baby dann der unfruchtbaren Herrin zugerechnet. Und dann hat Gott 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham gesprochen. Und dann kommt die Beschneidung in 1. Mose 17. Das war also noch 1. Mose 16. Und dann erscheint Gott und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Warum sagt er der Allmächtige? Weil er allmächtig ist und er braucht nicht solche Tricks auf dem Weg der Sünde, um die Verheißung Gottes zu erfüllen. Ich bin der Allmächtige. Ich kann dir ein Baby geben, auch wenn Sarah eben biologisch abgestorben ist, sodass sie nicht mehr gebären kann. Und Abraham war damals biologisch abgestorben, der konnte nicht mehr zeugen. Israel ist darum ein unmögliches Volk. Ja, weil nach den Naturgesetzen dürfte es das Volk Israel nicht geben. Und trotzdem gibt es das Volk, weil es eben das Volk Gottes ist. Aber da hat Gott gesagt, er soll vollkommen wandeln. Also nicht mehr eigene Wege gehen. Und dann gibt Gott ihm die Anweisung zur Beschneidung. Von ihm und auch den Nachkommen. Und was bedeutet das? Das ist eine kleine Operation. Und ziemlich schmerzhaft. Besonders bei Erwachsenen. Bei den Babys ist das nicht so das Gleiche. Aber bei den Erwachsenen. Und Abraham musste sich als alter Mann beschneiden lassen. Und da floss das Blut und er musste damit symbolisch anerkennen: Meine Natur ist eine sündige Natur, die er von Adam geerbt hatte, seit dem Sündenfall. Und man ist als Vater nur fähig, wieder Menschen mit einer sündigen Natur zu zeugen. Die Babys sind am Anfang so lieblich und die sagen auch kein böses Wort, ja, weil sie nicht reden können. Und dann merkt man plötzlich, oh, was ist in denen drin? Und woher haben sie das? Sehr früh. Und das ist demütigend, ja? Und das wird ausgedrückt durch die Beschneidung. Damit anerkennt man, ich habe eine sündige, verdorbene Natur und ich habe Gottes Gericht verdient. Und nur durch Gottes Gnade kann ich gottgemäß leben, durch seine Kraft. Und darum wird in Kolosser 2, 9 bis 15 eben von der geistlichen Beschneidung gesprochen, die eben stattfindet, wenn ein Mensch sich bekehrt und er anerkennt vor Gott, ich habe nicht nur Sünden getan, sondern ich bin ein Sünder. Ich habe eine sündige Natur. Und nur durch das Sterben des Herrn Jesus ist es möglich, eben von der Macht dieses Bösen befreit zu werden. Und nun ist es ganz wichtig, wenn man auf Siegeszügen ist, dass man immer wieder zurückkehrt nach Gilgal und sich bewusst ist, all das, was der Herr uns gelingen lässt an Fortschritten im Glauben, das ist seine Gnade. Aber unsere Natur, die ist böse. So wie das der Römerbrief beschreibt. Auch beim Gläubigen, diese sündige Natur bleibt in uns bis zum Tod, beziehungsweise bis zur Entrückung, dann nicht mehr. Aber das ist noch da. Aber wir sind davon befreit. Wir müssen dem nicht mehr gehorchen. Aber aufgepasst. Jeden Tag sind wir dieser Versuchung ausgesetzt. Aber wir müssen immer zurückgehen nach Gilgal. Und das erinnert uns, wir in uns haben nichts Gutes, aber durch die Gnade des Herrn können wir das Land erobern und die Reichtümer, die Gott uns gegeben hat, in Besitz nehmen. Und so ist also Gilgal der typische Ort des Ausgangs für die Siegeszüge im Buch Josua. Im Buch der Richter, da haben wir eben nicht mehr das Buch des Sieges und des Überwindens, sondern das Buch des Fallens und des Niedergangs vor uns. Und dort gibt es auch einen geografischen entscheidenden Ausgangspunkt. Und das ist Bochim. Das heißt Weinende. Es ist der Ort des Weinens ohne Frucht der Buße. Ich will das illustrieren. Wir haben ja die ersten sieben Verse gelesen im Buch der Richter. Und das beginnt ja eigentlich sehr schön. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Kinder Israel den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst gegen die Kananiter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Das Buch der Richter scheint das Buch des Gehorsams zu sein. Josua ist zwar nicht mehr da, aber sie sind immer noch gehorsam. Nicht wahr? Im Buch Josua sehen wir so viel Geschichten von Gehorsam und Erfolg. Und jetzt stirbt Josua und man könnte denken, ja, wenn Josua stirbt, dann ist alles aus. Nein! Jetzt ist dieser große Führer nicht mehr da. Aber sie wissen, wir müssen das Land weiter erobern. Aber wir machen das nicht einfach so selbstständig und unabhängig. Wir befragen zuerst den Herrn. Wer von den 12 Stämmen soll jetzt, nachdem Josua nicht mehr da ist, den Kampf in einer ersten Phase weiterführen, aufnehmen mit den Kananitern? Sie fragen den Herrn. Und das ist immer gut, wenn wir eben den Herrn fragen. Und der Herr gibt Antwort und sagt, Juda soll hinaufziehen. Und dann noch eine Verheißung. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Jetzt wusste der Stamm Juda, der soll den Kampf aufnehmen. Aber dann lesen wir in Vers 3, und Juda sprach zu Simeon, seinem Bruder. Ich werde später noch zeigen, wie das Land Israel, das verheißene Land, unter die 12 Stämme aufgeteilt worden ist. Und da werden wir sehen, im Süden ist das Gebiet für Juda. Und innerhalb des Stammesgebietes von Juda war das Stammesgebiet von Simeon vorgesehen. Und das ist der Grund, warum Juda dann zu dem Stamm Simeon geht und sagt, du kannst mir helfen. Ja, denn die wohnten ja in ihrer Mitte. Also so etwa wie die Schweiz innerhalb von Europa oder EU, ja? So war Simeon inmitten von Juda. Ja, also nur ein Vergleich, ja. Hat nichts Politisches sonst zu bedeuten. Ja, und jetzt ist es so, dass die denken, ja, dann soll Simeon mir doch helfen. Zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter kämpfen. So will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Aber der Herr hat nichts gesagt von Simeon. Er hat gesagt, Juda soll hinaufziehen. Und da haben wir den Wurm des Buches Richter drin. Das ist der Ausgangspunkt von all dem Versagen, das nachher folgt. Und zwar werden wir das sehen, sehr eindrücklich, wie das der Heilige Geist uns so vorstellt. Also sehr eigenwillig, bei allem Gehorsam, der da war, komm mit mir und dann ich mit dir. Davon hatte der Herr auch nichts gesagt. Nur, in Vers 4 sehen wir, es gibt einen vollen Erfolg. Und Juda zog hinauf und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand. Der Herr hat es auch verheißen. Und sie schlugen sie bei Besek 10.000 Mann. Und dann wird noch beschrieben, wie sie den König von Besek erwischen. Sie finden ihn, kämpfen gegen ihn und er flieht dann. Der König flieht. Und sie jagen ihm nach, ergreifen ihn. Und was tun sie dann? Das ist so widerlich. Und da beginnen die Widerlichkeiten im Buch der Richter, von denen es so viele gibt. Und es wird immer noch krasser. Und manche denken, das Buch der Richter, das ist ja schrecklich, dieses Buch. Ja, es zeigt genau, wie schrecklich der Mensch ist. Und es gibt trotzdem auch noch nach der Judenvernichtung, der Shoah im 20. Jahrhundert hier in Europa, gibt es Menschen, die sagen, der Mensch ist im Kern gut. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Wie kann man noch an das Gute im Menschen glauben, wenn man erlebt hat, wie widerlich und scheußlich der Mensch sein kann? Und man hätte nicht warten müssen bis ins 20. Jahrhundert. Das sieht man im Buch der Richter zur Genüge. Und warum werden diese Widerlichkeiten uns beschrieben? Um uns zu zeigen, die Geschichte beweist es ständig, der Mensch, der Gott ungehorsam ist, der ist fähig zu allen Widerlichkeiten. Und hier, wo gibt es in der Bibel, sagen wir jetzt in den fünf Büchern Mose, irgendeinen Hinweis, dass man zur Bestrafung jemanden zum Krüppel machen soll? Jemanden verstümmeln soll? Das ist übel. Sowas hat der Herr nie Israel geboten. Und das machen sie hier. Und hacken ihm die Daumen ab und die Zehen. Und wir wissen, wie wichtig die Daumen sind. Also wenn ich keinen Daumen hätte, was soll ich tun? Der hilft ja den anderen Fingern. Der ist so fantastisch konstruiert. Die menschliche Hand ist so fantastisch konstruiert. Und ohne Daumen, schrecklich, die haben ihn zum Krüppel gemacht. Gut, er selber realisiert, jetzt habe ich genau das erlitten, was ich in meiner Brutalität anderen angetan hatte. Der hatte schon früher 70 Könige zu Krüppeln gemacht und dann hat er sich richtig ergötzt, sie zu sehen, wie die unter seinem Tisch da so wie Hunde herumgehen mussten. Da beschreibt er es ja. Als Krüppel lasen auf unter meinem Tisch, so mit den vier Fingern da, mussten sie ihm noch Dinge bringen. Seht ihr, der kann nicht mal richtig aufnehmen. Es ist so widerlich. Aber woher hatten die Israeliten diese Idee, man könnte die Leute eben so verstümmeln? Das haben sie kopiert von den Kanaanitern. Die kannten diese Brutalitäten, jemanden zum Krüppel zu machen. Es ist so übel. Und da beginnt es. und es geht immer weiter abwärts. Nun, Adoni Bezek sagt, wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Ja, aber es ist so, dass Gott Menschen, die ihn nicht wollen, fallen lässt. Und es kann sein, dass Gott Menschen in die Hand der Menschen fallen lässt. Und das ist schrecklich. König David hat gesagt, als er wählen durfte, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Ich will lieber in die Hände Gottes fallen. Denn die Menschen können so schreckliche Dinge tun, auch gerade im Krieg. Aber Gott kann solche Menschen, die ihn nicht wollen, fallen lassen. Sie wollen seine Hilfe nicht. Und dann sind sie ausgesetzt der Grausamkeit der Menschen. Und also in Gottes Vorsehung war das ein Gericht, in dem Sinn, dass Gott ihn fallen ließ, aber nicht Gott ist der Urheber dieser Widerlichkeiten. Und dann lesen wir weiter in Vers 8. Ich bin immer noch in einem Klammerteil des Vortrags. Es geht ja darum zu erklären, dass Bochim, der Ort der Weinenden, als der typische Ort für das Buch der Richter. Aber jetzt muss ich zuerst das so aufbauen. Vers 8. Und die Kinder Juda kämpften gegen Jerusalem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und die Stadt steckten sie in Brand. Also ein gewaltiger Erfolg damals schon. Jerusalem in der Hand Israels. Aber wie gesagt, später in der Geschichte verlieren sie diese Stadt wieder. Vers 9. Und danach zogen die Kinder Juda hinab, um gegen die Kananiter zu kämpfen, die das Gebirge und den Negev und die Schefela bewohnten. Ich werde dann auf weiteren Bildern erklären, wo das Gebirge ist in Judäa. Das ist das Bergland, zu dem auch Jerusalem gehört und wo auch Hebron liegt. Und dann der Negev, das ist klar, das ist die Südgegend von Juda, von Israel, wo die Wüste Negev ist. Und das ist manchmal übersetzt mit Süden. Aber auf Hebräisch steht hier Negev. Negev kann man nicht brauchen auf Hebräisch, um zu sagen, zum Beispiel Südamerika. Man sagt nicht Negev Amerika, sondern man sagt Drom Amerika. Darom ist das normale Wort für Süden. Negev heißt zwar Süden, aber es ist die Südgegend von Israel, eben da, wo die Negev-Wüste ist. Drum also Niederung, Süden, das ist Negev. Und Niederung, das steht im Hebräischen Schefela, das Tiefland. Aber es ist nicht irgendein Tiefland. Das ist das Tiefland, wo die Berge von Judäa auslaufen gegen den Gazastreifen hin und gegen Tel Aviv hin, ja, gegen das Mittelmeer. Das ist das Tiefland, die Schefela. Aber das werde ich dann noch genauer zeigen. Also, sie kämpfen da. Und Juda zog gegen die Kananiter, die in Hebron wohnten, wieder auf dem Bergland. Der Name Hebrons war aber vorher Kirjat Arba. Und sie schlugen Sheshai und Achiman und Talmai. Das waren Riesen. Und diese Riesen sind wie die Feinde sonst im Land ein Bild eben von Satan und den Mächten der Bosheit nach Epheser 6. Aber diese Riesen sind ganz besonders mächtige Dämonen, die Widerstand leisten. Aber sieht man diesen Erfolg. Und dann kommt eine kurze, schöne Geschichte, die lasse ich jetzt mal aus und komme später darauf zurück, die zeigt, wie einer da im Stamm Juda eine besondere Treue zeigte, als Einzelner. Aber dann geht es weiter in Vers 16. Und die Kinder des Keniters, des Schwagers Mose, waren mit den Kindern Juda aus der Palmenstadt heraufgezogen in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt. Und sie gingen hin und wohnten bei dem Volk. Hier wird gesagt, es gab da noch Leute, die sind mit den Kindern Israel zusammen ins Land Kanaan gekommen. Ich war, wer kennt nicht den Schwiegervater von Mose, Jethro, der übrigens auch den Namen hatte Reuel, Freund Gottes. Das war der Vater von Zipora. Aber die Zipora hatte einen Bruder, der hieß Hobab. Und das war ein super Kenner der Wüste Sinai. Und darum hat in 4. Mose, Mose ihn eingesetzt als Kundschafter. Zusätzlich zur Schechina sollte er die Gegend erkundigen und Bericht geben, wie die Israeliten da dann am besten lagern könnten bei der nächsten Gelegenheit. Und dieser Hobab, der hat sich also zu Israel gehalten. Das war eben ein Keniter. Und diese Keniter, die haben sich zu dem Volk Gottes gehalten und haben dann da im Stammesgebiet von Juda auch ein kleines Erbteil bekommen. Als Nicht-Israeliten, die den wahren Gott kannten. Und diese Bemerkung hier ist sehr wichtig, aber erst dann später im Buch Richter. Ich komme dann darauf zurück. Aber nur als Andeutung, damit man dann den Link macht. Und jetzt Vers 17. Und Juda zog mit seinem Bruder Simeon hin. Ja, das ist diese traurige Sache. Mit seinem Bruder Simeon hin. Und sie schlugen die Kanaaniter, die Zfat bewohnten. Und sie verbannten es und gaben der Stadt den Namen Horma. Und Juda nahm Gaza ein, den heutigen Gazastreifen, und sein Gebiet. Und Aschkelon und sein Gebiet, ganz in der Nähe von Gaza. Und Ekron und sein Gebiet, auch in der Nähe von Aschkelon und von Gaza. Und der Herr war mit Juda. Und er nahm das Gebirge in Besitz. Klingt alles schön. Aber jetzt heißt es, denn die Bewohner der Talebene vertrieb er nicht, weil sie eiserne Wagen hatten. Warum dieser Misserfolg? Natürlich die eisernen Wagen, das war damals die große Neuerung in der Militärgeschichte. Die Armee, die diese eisernen Reiterwagen hatte, die war einfach menschlich gesehen im Vorteil. Und die hatten das. Das hatten die Israeliten nicht. Und hier wird also gesagt, sie konnten die nicht erobern, weil sie eiserne Wagen hatten. Aber ich habe in meiner Bibel hier einen Pfeil raufgemacht, zu Vers 17 hoch, zog mit seinem Bruder Simeon hin. Weil da ein Ungehorsam drin war, hat Gott erlaubt, dass diese eisernen Wagen ihre Wirkung zeigten. Sie konnten es nicht erobern. Da beginnt es mit Misserfolg. Eiserne Wagen sind in den Augen Gottes kein Grund, um eben da zu versagen. Das war der äußere menschliche Grund, aber der innere Grund war Ungehorsam. Gott hätte ihnen auch den Sieg gegeben über die Kanaaniter mit eisernen Wagen. Vers 20, und Kaleb gaben sie Hebron, so wie Mose geredet hatte, und er vertrieb daraus die drei Söhne Enaks. Das haben wir schon gesehen, Vers 10. Und dann kommt's. Aber die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, nicht. Jetzt sieht man jetzt. Jetzt wird's schwierig. Auch in Jerusalem, da hatten sie erobert, aber es ist nicht ein vollständiger Sieg. Und die Jebusiter haben bei den Kindern Benjamin in Jerusalem gewohnt bis auf diesen Tag. Also bis zur Abfassung des Buches Richter. Nicht, habe ich schwarz in meiner Bibel angestrichen. Dieser Misserfolg. Misserfolg in Juda, Misserfolg in Benjamin. Es geht weiter. Und das Haus Josef, auch sie zogen nach Bethel hinauf und der Herr war mit ihnen. Schön, denkt man. Aber schauen wir mal weiter. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften. Vorher war aber Luz der Name der Stadt. Und die Wachen sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen und sie sprachen zu ihm, zeige uns doch den Zugang zur Stadt, so werden wir dir Güte erweisen. Und er zeigte ihnen den Zugang zu der Stadt. Und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, aber den Mann und seine ganze Familie ließen sie gehen. Und der Mann zog in das Land der Hethiter Und er baute eine Stadt und gab ihr den Namen Luz. Das ist ihr Name bis auf diesen Tag. Dieser Kanaaniter wurde nicht getötet, aber vertrieben. Und übrigens, wenn man liest in 5. Mose 7, Gott gab Israel den Auftrag, nicht einfach die Kanaaniter zu vernichten, sondern sie zu vertreiben. Die hätten alle gehen können. Und hätten sie überlebt. Aber die wollten nicht gehen. Die wollten das Land behalten, obwohl Gott Israel das Land geben wollte. Und darum kam es zum Kampf. Und darum sind so viele dann auch eben getötet worden. Aber hier haben wir ein Beispiel von einem Mann, der hat ihnen sogar geholfen. Und dann ist er ausgezogen und eben weggegangen ins Land der Hethiter. Jetzt Vers 27. Aber Manasse vertrieb weder Bet-Shean und seine Tochterstädte, das ist gerade südlich vom See Genezareth, noch Taanak und seine Tochterstädte, noch die Bewohner von Dor und seine Tochterstädte, noch die Bewohner von Jibleam, das ist alles in Galiläa oben, und seine Tochterstädte, noch die Bewohner von Megiddo in der Ebene Jezreel, Hamagedon, und seine Tochterstädte, und die Kanaaniter wollten in diesem Land bleiben. Unglaublich, diese Welle. Ja, die wollten etwas, was Gott nicht wollte. Aber warum konnten die Israeliten sie nicht vertreiben? Eben, Misserfolg um Misserfolg wegen Ungehorsam. Vers 29, und Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Gezer wohnten. Und die Kanaaniter wohnten in ihrer Mitte in Gezer. Sebulon vertrieb weder die Bewohner von Kitron noch die Bewohner von Nahalol. Und die Kanaaniter wohnten in ihrer Mitte und wurden fruchtpflichtig. Und dann kommt Aser. Aser vertrieb weder die Bewohner von Akko, das ist gerade bei Haifa, nördlich von Haifa, ist heute zusammengewachsen mit Haifa, noch die Bewohner von Sidon, im heutigen Libanon, und Achlab und Aksib und Helba und Afik und Rechov. Und die Aseriter wohnten inmitten der Kanaaniter, der Bewohner des Landes, denn sie vertrieben sie nicht. Naphtali, obwohl der Name heißt Mein Kampf, vertrieb weder die Bewohner von Bet Shemesh noch die Bewohner von Bet Anat, und er wohnte inmitten der Kanaaniter, der Bewohner des Landes. Aber die Bewohner von Bet Shemesh und von Bet Anat wurden ihm fronpflichtig. Und die Amoriter, das ist der Hauptstamm der Kanaaniter, die aus verschiedenen Stämmen bestanden, wie Perisiter, Heviter und so weiter. Die Amoriter drängten die Kinder Dan ins Gebirge. Die wollten da bei Tel Aviv wohnen und dann wurden sie aber ins Bergland hinaufgetrieben. Denn sie gestatteten ihnen nicht, in die Talebene herabzukommen. Unglaublich. Jetzt gibt es sogar Rückschritt. Wir haben ständig gesehen, kein verhinderter Fortschritt, aber jetzt Rückschritt. Und die Amoriter wollten im Gebirge Heres bleiben, in Ajalon und in Schalbim. Aber die Hand des Hauses Josefs war schwer und sie wurden fronpflichtig. Und die Grenze der Amoriter war von der Anhöhe Akrabim, vom Felsen an und aufwärts. Und jetzt kommt es, worauf ich hinaus wollte. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Und er sprach. Kann man sich vorstellen, er wurde der Engel des Herrn, diese geheimnisvolle Person im Alten Testament, die ewiger Gott genannt wird. Zum Beispiel in 1. Mose 16 kommt der Engel, im Hebräischen heißt das einfach der Bote, der Gesandte des Herrn. Aber in dem gleichen Kapitel 16 von 1. Mose wird gesagt, dass dieser Bote des Herrn der Herr selber ist. Hebräisch Yahweh, der Ewigseiende, ohne Anfang und ohne Ende. Nun, da wurde in diesen Tagen der Engel des Herrn gesehen. Und zwar plötzlich trat er auf bei Gilgal, also bei dem Ort, der der Ausgangspunkt war für den Sieg in Josua. Aber dann haben wir ihn gesehen, wie er weggeht, und ist da gewandert bis nach Bochim. Und dort hat es eine Versammlung gegeben der Israeliten und er hat zu ihnen gesprochen. Diese Worte sind eindrücklich. Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Wie? Wer ist denn dieser Mann? Gott selber. Gott, der Abraham, Isaac und Jakob das Land Kanaan zugeschworen hatte. Gott, der Israel aus Ägypten geholt hatte. Das ist dieser Bote des Herrn. Und man kann übrigens sagen, im Alten Testament ist das der Sohn Gottes. Der ewige Sohn Gottes, der eine Gestalt annehmen konnte. Als Gott von Ewigkeit eine Gestalt annehmen konnte wie ein Mensch. Damit es erträglich war für Menschen. Und das war schon eine Vorwegnahme, dass er, der Sohn Gottes, einmal ein wirklicher Mensch werden würde. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Und darum kann der Bote des Herrn sagen, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen auf ewig. Ihr aber, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Das ist ein Rückbezug auf 5. Mose 7, wo diese Gebote des Herrn gegeben werden. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. So, das, was wir so gesehen haben bei Juda, dieser Ungehorsam, und jemand könnte sagen, das war doch ein kleiner Ungehorsam, das war der Wurm. Und das Problem hat sich ausgeweitet. Und hier wird Israel mitgeteilt, ihr habt nicht auf mich gehört. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? Das erinnert uns an den Sündenfall, nicht wahr? Was hast du getan? 1. Mose 3. Gott zeigt dem Menschen, dass er ein Sünder ist. Was habt ihr da getan, sagt Gott dem gefallenen Volk Israel. So habe ich auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Und sie werden zu euren Seiten sein und ihre Götter werden euch zum Fallstrick werden. Gott lässt sie fallen in die Hand der Kanaaniter, in die Versuchung der Kanaaniter. Und es geschah, als der Engel des Herrn oder eben der Bote des Herrn diese Worte zu allen Kindern Israel redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Die haben begonnen zu heulen. Es ist doch so traurig, dass wir so versagt haben. Ja? Übrigens, Engel, nur im Deutschen haben wir den Eindruck, das sei ein Geschöpf, weil dieser Ausdruck auch verwendet wird für Geister, die Gott geschaffen hat, die wir eben Engel nennen. Aber das hebräische Wort Malach heißt eben Engel im Sinn von geschaffene Geister, aber einfach Bote. Und so wird der Sohn Gottes in der Bibel eben auch Malach, der Gesandte des Vaters, genannt. Und jetzt angesichts dieser Botschaft beginnen sie zu heulen und zu weinen. Man könnte denken, ist ja wunderbar, diese allgemeine Buße, die jetzt da getan wird. Und es geht noch weiter, Vers 5. Und sie gaben jenem Ort den Namen Bochim, das heißt Weinende. Und sie opferten dort dem Herrn. Oh, schön, sie haben so Gottesdienst gefeiert. Aber wenn wir weiterlesen im Buch Richter, eine Katastrophe. Und so sehen wir Krokodilstränen. Die bringen es nicht. Ja? Man muss sich vorstellen, plötzlich kommt eine ganz schlimme Sache in der Gemeinde ans Licht. Da lag Ehebruch vor und der Schuldige wird überführt und plötzlich beginnt er zu weinen und sagt, es tut mir so leid und ich weiß, es ist alles falsch gewesen, dass ich meine Familie kaputt gemacht habe, meine Ehe kaputt gemacht habe. Ja, und dann gibt es solche, die denken, wunderschön, er tut Buße. Aber wenn jemand einfach überführt wird und dann weint, hoffentlich kommt hier echte Reue zum Zug. Das wird sich dann in der Folge zeigen, ja? Aber das muss man nicht einfach so auf Anhieb glauben. Weil Krokodilstränen, die gibt es eben bei den Menschen, so wie es bei den Krokodilen keine Tränen gibt der Trauer und Reue. Ja, weinen aus Traurigkeit können nur Menschen. Oder praktisch nur Menschen. Das ist etwas ganz typisch Menschliches. Und bei den Krokodilen gibt es eben diese Tränen. Aber das ist ein physiologischer Vorgang, wo ein Stoffwechsel stattfindet. Krokodile, die sind ja so gefühlslose Tiere. Ich war einmal auf der Farm mit den meisten Krokodilen der Welt. 100.000 Krokodile. Norden von Bangkok. Und dann, das war etwas. Ich habe Fischkopf an der Angelrute gehabt und die waren da unten. Regungslos. Ja, dann da runtergemacht. Und dann so ein bisschen zwischen das Maul und da weg. Und dann. Und der Kopf war weg. Also wirklich wie eine Maschine. Bam, plötzlich klappt das Maul zusammen und weg. Aber dann noch viel eindrücklicher. Ganz viele Krokodile beieinander. Und dann wurden die gefüttert. Aber mit unzähligen, massenhaft Fischköpfen. Und all das unglaublich. Diese Triebhaftigkeit. Also richtig abstoßend. Und wie die sich darüber hermachen. Aber man hat das Gefühl, gar keine Gefühle. Einfach nur Trieb, wie eine Maschine, ja? Und die haben Tränen. Das sind eben Krokodilstränen. Und das ist schlimm, wenn wir nur solche Tränen haben von Bochim. Das ist der Ort des Weinens ohne wirkliche Frucht der Buße. Und wir halten fest, der Beginn des Buches, halber Gehorsam gegenüber Gottes Wort, Richter 1, 1 bis 3. Und das ist der Anfang des Niedergangs. Von Simeon, wie gesagt, war nicht die Rede in Gottes Anweisung. Und das Ende hier ist Individualismus, Relativismus. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Aber dort ist das Problem zu finden. Und wir lernen so viel durch dieses Buch und sehen auch, wie wichtig Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist. Und dass wir es da nicht einfach oberflächlich nehmen können. Ich weiß mal, eine Frau, eine Schwester, ich habe sie angesprochen, das steht so in der Bibel, und dann sagt sie mir, ja, ich weiß schon, aber im Moment ist das bei mir nicht dran. Wie? Im Moment ist das bei mir nicht dran, aber sie sieht, dass es in der Bibel so gesagt wird und will das nicht akzeptieren. Und das sind Hindernisse für geistliches Wachstum, Fortschritt und Freude im Glauben und Sieg und eben Errungenschaft der geistlichen Reichtümer des Glaubens. Und da wollen wir, wenn Gott es schenkt, morgen weiterfahren.